Kennen Sie Ben? Sicher kennen Sie Ben. Ben hat reiche Eltern. Der Vater hat ihm, oder die Eltern haben ihn schon ein Auslandsjahr in den USA finanziert und dann natürlich das Studium an den teuersten, renommiertesten Unis. Als er dann fertig war, haben die Eltern ihn in eine Firma reingebracht, haben ihm eine Wohnung in Manhattan gekauft. Er hat Partys gefeiert, teure Autos gefahren. Mit der Zeit kamen dann die Schulden. Es gab die Wirtschaftskrise. Am Ende war er bei Walmart oder bei Target oder wo auch immer als Müllbeauftragter. Und irgendwann dachte er, hey, ich hocke hier in so einem doofen Supermarkt und räume den Müll anderer Leute weg. Und mein Papa hat ein Haus am Bodensee, da könnte ich doch dort Hausmeister sein. Jetzt kommt es Ihnen wahrscheinlich bekannt vor. Jesus erzählt es etwas anders. Ich lese Lukas 15, Vers 11 bis 24 aus der Hoffnung für alle. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nur wenige Tage später machte der Jüngere seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land auch noch eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin das nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin das nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch los, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Ich bete noch. Im Lehrtext steht heute, dass Jesus, dass du sagst, bleibt in meiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Danke, Jesus, danke, Vater, dass du dich auch gerade freust, wenn wir mit unserem Scheitern zu dir kommen. Du verdrehst nicht genervt die Augen und denkst schon wieder, sondern deine Augen schauen voller Liebe auf uns. Und ich bitte dich, lehre uns zuerst, diese deine Liebe immer mehr zu nutzen und anzunehmen und sie zweitens auch zu teilen und weiterzugeben, weil sie sich dabei vermehrt wie die Fische und die Brote. Danke, dass du uns jetzt auch alle Sinne öffnest, damit wir verstehen können, was du uns durch Rahel sagen willst. Segne sie und ihre Predigt. Amen.
So, ich baue jetzt doch noch ein bisschen um, habe ich mich gerade entschieden hier. Nee, geht. Dass jeder hier auch gut sieht. Und ich nehme meine Sachen einfach hier rüber. So. Also. Wir haben es gerade gehört, da sind Menschen zusammen beim Vater. Die feiern ein fröhliches Fest, da wird gesungen, da hält vielleicht der Vater eine Ansprache darüber, wie sehr er sich freut, dass sein Sohn wieder zurückgekommen ist. Vielleicht erzählt auch der Sohn, was er alles erlebt hat und was ihn schließlich bewogen hat, zurückzukommen zum Vater. Ja, es wird gelacht, geweint, gesungen, getanzt, lecker gegessen. Ein richtig schönes Fest ist am Gang. Also wer wollte da nicht dabei sein? Und ich übertrage das mal auf uns. Wir sind heute hier zusammen im Haus des Vaters. Wir hören, wie sehr uns der Vater liebt. Wir singen zusammen. Vielleicht erzählt nachher jemand, was er letzte Woche mit Gott erlebt hat. Und genießen einfach hier so die Gemeinschaft. Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, die Realität sieht oft anders aus. Dem einen ist die Musik zu laut, dem anderen ist sie zu leise. Der eine fühlt sich viel zu wenig beachtet. Manche setzen sich ab und feiern lieber auf ihre Art miteinander. Oder andere bleiben ganz weg. Das ist leider auch Realität. Und genau hier geht es jetzt auch weiter im Bibeltext. Und ich bitte mal, die PowerPoint anzumachen. Genau. Der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Sohn war tot, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wir schauen uns das mal genauer an. Hier ist also einer, der gehört eigentlich dazu. Der sollte eigentlich hier drin sein. Aber er ist draußen. Er hatte viel zu tun. Er kommt zum Haus und dann hört er was, das passt ihm überhaupt nicht. Und was macht er? Geht er rein und macht sich selber ein Bild, was da los ist? Nein, wir lesen, er ruft oder er fragt einen Knecht, was da los ist. Also, er geht nicht selber rein und macht sich ein Bild. Er fragt auch nicht seinen Vater oder spricht direkt mit seinem Bruder. Nein, er fragt einen Knecht, was da los wäre. Also er redet über andere. Er macht sich nicht direkt selber ein Bild. Läuft doch bei uns in den Gemeinden oft auch so, oder? Statt direkt mit den Leuten zu reden, statt direkt sich ein Bild zu machen, statt mit dem Vater drüber zu reden, reden wir mit anderen darüber. Und was steht da als nächstes? Er wurde zornig. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, oh, jetzt sagt sie gleich, ja, also Wir sollen also nicht über andere reden und wir sollen nicht zornig werden. Nein, das sage ich nicht. Es ist sogar sehr gut, dass hier wahrgenommen wird, was hier gerade für ein Gefühl da ist. Oftmals sehen wir nur die Handlungen, die daraus resultieren, aber das sind immer Gefühle im Spiel, immer. Und diese Gefühle sind eigentlich sehr wertvoll und wichtig, denn sie zeigen uns was darüber, wie diese Person die Situation bewertet. Also nehmen wir mal an, dieser Sohn hätte gedacht, wow, was für ein Wunder, dass mein Bruder wieder zurückkommt, das ist ja genial. Hätte er sich dann geärgert, wäre er zornig geworden? Nein, weil er die Situation anders beurteilt. Aber scheinbar hat er hier die Situation so beurteilt, dass es ihn zornig gemacht hat, dass es ihn richtig wütend und ärgerlich gemacht hat. Und deswegen, ich sage nicht einfach, leb deine Gefühle aus, leb deinen Zorn aus, lass ihn raus, aber ich sage, nimm deine Gefühle wahr und ernst, weil viel zu oft verurteilen wir die Gefühle oder drücken die Gefühle weg, aber die Gefühle sind eigentlich nicht das Problem, sondern das, wie du die Situation beurteilst. Frag dich, warum wirst du so zornig in dieser Situation? Ja, und dann, wie handelt er? Geht er rein und sagt jetzt mal allen so richtig seine Meinung, ja? Was ihn hier ärgert? Nein, das macht er nicht. Es heißt, er wollte nicht hineingehen. Er bleibt draußen, er geht nicht in die Gemeinschaft, er geht auf Rückzug und in die Isolation. Er will nicht hinein in die Gemeinschaft, er bleibt draußen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, ich kenne das auch von mir. Ja, man bleibt weg, gerade so ein Stück, dass man noch das fröhliche Singen hört und dass man sich dann so richtig drüber ärgert, über den Bruder, der alles bekommt, was er will, und diesen ungerechten Vater, der das auch noch alles so unterstützt. Und die anderen, die einfach naiv mitfeiern und ja, man zelebriert die Einsamkeit und kann so richtig schön auch solche Mitleidspartys feiern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber das Schöne ist, in dieser Geschichte kommt es nicht so weit, denn der Vater kennt seinen Sohn. Und er ist so liebevoll und er lässt es nicht zu, dass er einfach immer weiter in den Rückzug und in die Isolation geht, sondern er kommt heraus. Er kommt raus und geht seinem Sohn entgegen und bittet ihn. Und als der Vater ihn bittet, reinzukommen, da bricht die ganze Bewertung aus dem Sohn heraus. Er sagt, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Schauen wir uns das mal genauer an. Denn wir merken, hier ist ein unversöhnter Mensch. Woran erkennen wir das? Er sagt, so viele Jahre diene ich dir. Er ist unversöhnt mit seiner Vergangenheit. Wenn er da drauf zurückschaut, was sieht er? So viele Jahre diene ich dir. Er blickt nicht glücklich und dankbar auf die Jahre zurück, die er beim Vater war, sondern er schaut sie eigentlich nur unter dem Blickwinkel an, was er getan hat. Ich habe dir gedient. Es hört sich so richtig unterwürfig, gehorsam an, aber es hört sich nicht glücklich an. Wir merken, er ist unversöhnt mit sich selbst. Denn schauen wir mal an, welches Bild hat er von sich selbst? Man könnte ja meinen, hier müsste eigentlich jemand ganz Zufriedenes sein, weil er sagt ja, nie habe ich ein Gebot übertreten, also ich habe alles hingekriegt, nie habe ich irgendwas falsch gemacht. Wow, da könnte man doch denken, der müsste doch stolz sein, so richtig zufrieden mit sich. Aber irgendwie, wie das da so rauskommt, hat man das Gefühl, nee, also hier ist nicht jemand, der in sich ruht, der zufrieden wäre, der glücklich wäre, der sich so mit dem, was er tut und in seiner Rolle so richtig wohlfühlt. Sondern hier ist irgendwie, stimmt irgendwas nicht so. Schauen wir da mal genauer hin. Also das Erste eben, er bewertet das, was bisher war, nur nach seinem Tun. Das zweite Kennzeichen, nie habe ich ein Gebot übertreten, nie habe ich eine Belohnung dafür erhalten, immer und nie. Kennt ihr das auch? Diese Übertreibungen, diese Selbstüberschätzungen, da spüren wir, da ist eigentlich eine unrealistische Selbstwahrnehmung. Und er sagt, fröhlich durfte ich nicht sein. Das hört sich doch eher nach so einem armen Opfer an. Ich habe nie was bekommen, damit ich fröhlich sein könnte. Irgendwie ist das eine ganz ungute Abhängigkeit, die hier deutlich wird. So, dieses, du hast mir ja nie ein Festessen ermöglicht. Du hast mir ja nie möglich gemacht, dass ich fröhlich sein könnte. Also er nimmt eine Opferrolle ein. Und vielleicht kennen wir das ja auch so. Ja, wenn mein Chef anders wäre, wenn die Situation anders wäre, wenn ich einen anderen Job hätte, wenn ich einen besseren Vater gehabt hätte oder was auch immer. Andere oder die Umstände sind daran schuld, dass ich nicht fröhlich sein kann. Der Sohn sagt ja eben, du hast mir nie gegeben. Klingt doch eigentlich im ersten Moment ganz fromm, oder nicht? So ganz abhängig von Gott. Ich empfange alles aus seiner Hand. Aber irgendwas stimmt doch da nicht. Denn auf der einen Seite stellt er sich ja so dar, so ganz unabhängig. Also ich habe nie was falsch gemacht. Das hört sich nach jemand an, der alles im Griff hat und alles selber kann. Und dann auf der anderen Seite dieses, aber du hast mir nie gegeben, ich bin das arme Opfer. Hier ist irgendwie eine ganz schöne Schieflage. Und was noch auffällt, der Sohn sagt, ich habe dir gedient. Dieses gedient, also er sieht sich als Diener, ein Diener. Ein Sklave, einer, der sich an alles hält, was ihm geboten wird und das dann auch macht. Und ich übertrage das mal auf uns als Christen, wenn jemand sagt, eben ich bin ein Diener Gottes, ich habe mich an alles zu halten, was der Vater sagt. Das ist meine Aufgabe, für Gott zu arbeiten und mich an seine Gebote zu halten. Ja, das klingt fromm. Und da ist auch was Richtiges dran. Aber wenn jemand auf der einen Seite nur der stolze Diener ist, der auf alles schaut, was er toll gemacht hat, und gleichzeitig sich aber überaus leid tut, dann stimmt da was am Selbstbild, an der Identität nicht. Wir schauen weiter. Er ist nämlich auch unversöhnt mit Gott. Denn wenn wir uns mal anschauen, was für ein Vaterbild wird denn hier deutlich, im Text stand, ich war doch immer brav, ja, ich habe immer alles gemacht und jetzt müsste doch eigentlich mich der Vater auch mal belohnen dafür. Ich habe ihm so lange gedient, was habe ich davon? Die Beziehung zu Gott scheint hier eher wie so eine Handelsbeziehung zu sein. Kann ich nicht erwarten, dass er jetzt auch mal was für mich tut? So viele Jahre diene ich dir, aber du hast mir nie ermöglicht, dass ich mal fröhlich bei einem Festessen wäre. Und vielleicht sagst du jetzt, nein, so ein Gottesbild habe ich nicht. Ja. Aber was ist, wenn man seinen Job verliert, krank wird, die Kinder auf die schiefe Bahn geraten, der Ehepartner aussieht und so weiter? Sind wir dann nicht auch ganz schnell dabei, dass wir denken, jetzt eigentlich Gott müsste doch jetzt auch mal was für mich tun? Und wir erwarten von ihm, dass er für unser Glück sorgt. Hier wird in dem Text bei diesem Sohn wird deutlich, er erwartet eigentlich, Gott hätte ihm jetzt auch, also der Vater hätte ihm mal was geben können, dass er glücklich wird. Er ist nicht nur unversöhnt mit sich, mit anderen und mit Gott, sondern auch eben mit den anderen. Das sehen wir auch im Text. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, er sagt nicht mein Bruder, sondern was sagt er? Genau, dein Sohn. Also, das ist doch schon mal, er geht in die Distanz. Es ist nicht mehr mein Bruder, es ist dein Sohn. Das ist ganz typisch auch, dass man sich eben distanziert von anderen. Dann, was noch auffällt, er unterstellt seinem Bruder einige Dinge. Vielleicht hat man es noch im Ohr so im Text. Ja, der dein ganzes Hab und Gut mit Huren verprasst hat. Stand vorher nichts im Text davon. Aber genau. Und so ist es doch oft auch, dass wir anderen Dinge unterstellen. Und das nächste Kennzeichen, was hier auch noch deutlich wird im Text, er vergleicht sich mit anderen. Ihm hast du ein Kalb geschlachtet, mir nicht. Also auch das ist ganz typisch, dieses Vergleichen. Und ja, so stehen wir jetzt hier, ein unversöhnter Mensch. Kein Wunder, dass der auch nicht gern da drinnen ist, wo so fröhlich gefeiert wird. Aber wer von uns könnte mit dem Finger auf ihn zeigen? Ich glaube, wir haben uns alle irgendwo auch wiedergefunden. Das Schöne ist, dass hier weder die Predigt noch der Bibeltext endet, sondern dass es ja eben noch den Vater gibt, der herauskommt. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie dieser Vater darauf reagiert. Wie reagiert er auf die Frage, ich habe dir gedient, ich bin dein Diener? Da, wo es so um dieses Tun geht, um das, was geleistet wird, da sagt der Vater zu ihm, du bist bei mir. Sein ist wichtiger als Tun. Es geht nicht darum, was ich alles gemacht und geleistet habe und erreicht habe, sondern das Wichtige, was Gott hier sagt, du bist bei mir. Sein. Einfach sein. Sein dürfen. Kannst du das? Vor Gott sein? Boah, manche denken da an so Leute, die immer so faul irgendwo rumgammeln. Und das soll jetzt besser sein, als was Sinnvolles zu tun. Darum geht's nicht. Aber wer bist du, wenn du nichts mehr leistest? Welchen Wert hast du? Worüber definierst du dich? Der Vater sagt hier, du bist bei mir. Und wie begegnet der Vater dem schiefen Selbstbild des Sohnes? Er sagt, alles, was mein ist, ist dein. Raus aus der Opferrolle. Es gehört alles dir. Nimm's, genieß es und komm raus, werd aktiv. Er sagt, alles, was mein ist, ist dein. Es gehört dir. Und der Vater stellt klar, mein Sohn. Er sagt nicht mein Diener, sondern er sagt mein Sohn. Du bist mein Kind, ich bin dein Vater. Du gehörst zu mir, ich liebe dich und ich teile alles mit dir. Ich halte nichts zurück. Du bist mein Kind. Und wie begegnet der Vater der verschobenen Sicht über andere? Er bietet hier eine neue Perspektive an. Der Sohn dachte ja, ja, mein Bruder, der hat sich ein schönes Leben gemacht, ja, und ich musste arbeiten. Ja, während der sich's gut gehen hat lassen, habe ich gearbeitet. Und wie lautet Gottes Bewertung von der Situation? Er war tot und ist wieder lebendig. Das ist eine komplett andere Sicht auf die Dinge. Und er sagt, dein Bruder. Vorher war es ja so, dein Sohn, gell? Jetzt stellt der Vater wieder klar, dein Bruder. Und in unseren Gemeinden, wie können Beziehungen gelingen? Nimm wahr, wo du stehst. Bist du noch bei den anderen oder hast du dich innerlich irgendwie schon ausgeklinkt oder verabschiedet? Und wenn du verunsichert bist, redest du dann über andere oder machst du dir selbst ein Bild, sprichst mit dem Vater oder direkt mit den betroffenen Personen? Und nimm deine Gefühle wahr und ernst, denn sie zeigen dir, wie du die Situation bewertest. Und wenn dich etwas ärgert und du zornig bist, dann geh nicht in die Isolation, tritt nicht den Rückzug an. Lauf nicht weg. Das Schöne ist, wir müssen uns nicht lange auf den Weg machen. Gott kommt uns entgegen. Der Vater steht hier neben dir und spricht mit dir. Hörst du ihm zu? Vielleicht ändert sich dann deine Sicht darauf, wer du bist. Die Identität, die Gott dir nämlich zuspricht, ist: Du bist mein Kind, nicht mein Sklave, nicht mein Diener. Wie viel würde es sich ändern, wenn wir jeden Tag, in jeder Situation, in jeder Begegnung wüssten, ich bin Gottes geliebtes Kind. Der Schöpfer dieser Welt, ich bin sein Kind. Die Sicht darauf, auch was dir gehört, würde sich verändern. In Gott ist alles, was wir brauchen. In ihm ist die Fülle. Er sagt, was mein ist, ist dein. Ich halte nichts zurück. Und wir dürfen in dieser ganz gesunden Abhängigkeit von Gott leben. Diese Abhängigkeit, die auf der einen Seite weiß, es ist alles nicht mein Verdienst, nicht mein Können, nicht meine Leistung, aber die auf der anderen Seite auch nicht in so eine schiefe, ja, du hast mir nie gegeben, Abhängigkeit gerät, sondern die wirklich auch weiß, wer sie in Gott ist und wo wir einfach diese Identität haben und wie viel großzügiger könnten wir dann auch sein, wenn wir nicht immer die Angst haben müssten, zu kurz zu kommen. Und vielleicht würde sich dann auch die Sicht ändern darauf, wer Gott ist. Er geht raus zu seinem Sohn. Spürst du diese Liebe, diese Sehnsucht? Mein Kind. Du gehörst zu mir. Glaubst du ihm diese Liebe? Und vielleicht würde sich auch die Sicht auf andere ändern. Der Vater sagt, er war tot und ist wieder lebendig geworden. Ups, denkt der Sohn, ich hätte es vielleicht anders formuliert. Er hat sich ein schönes Leben gemacht und wird bevorzugt. Die Frage stellt sich an uns, an jeden von uns. Willst du, dass Gott dir seine Sicht auf andere zeigt? Auf den, den du unsympathisch findest? Auf den, der dir so gar nicht passt, der dich nervt? Oder willst du lieber bei deiner Sicht bleiben? Denken vielleicht manche, oh, dann müsste ich ja nachher den vielleicht auch noch gern haben. Ach du liebe Zeit. Nö. Oder vielleicht hat jemand Angst, dass man denkt, nachher müsste ich dem sein Verhalten auch noch gutheißen. Aber da schauen wir noch mal genau hin. Also der Vater sagt nicht, ach jetzt komm, so schlimm war dein Bruder doch auch nicht. Und jetzt komm, sei mal nicht so streng mit ihm und so. Das sagt der Vater nicht. Er sagt sogar viel krasser. Er sagt, er war tot. Das heißt, wir müssen vielleicht gar nicht das Verhalten von dem anderen irgendwie gut finden oder rechtfertigen. Vielleicht hast du ganz richtig erkannt, was der andere auch falsch macht. Aber geh mal zu Gott und lass dir mal seine Sicht über den anderen zeigen. Ich glaube, wir werden sehr erstaunt sein. Und lass es auch zu, dass der Vater sagt, dein Bruder, deine Schwester, gib dem anderen diesen Wert. Ja, und dann ist vielleicht die Frage, was ist eben jetzt dran, zu feiern und fröhlich zu sein. Versöhnt mit dir, mit Gott, mit anderen. Wenn wir nur wüssten, wie sehr wir geliebt sind, dass uns der andere nichts wegnimmt, wie entspannt und freizügig könnten wir sein. Wie sehr könnten wir uns dann auch mit und für andere freuen und wie viel Ruhe und Frieden würde bei uns einziehen und auch in der Gemeinde. Und das wünsche ich uns. Amen.